Egal wie du lebst, mit Partner, Freunden oder Familie, mit A1 Family wird's gemeinsam günstiger. 5 Euro Ersparnis pro Monat für jeden zusätzlichen Mobil- oder Internettarif. Treuen Kunden verbunden. A1.
Das Thema Migration beschäftigt uns in Österreich und Deutschland ja seit vielen Jahren. Und spätestens seit der großen Fluchtbewegung 2015 ringen Politikerinnen und Politiker um den richtigen Umgang mit Asylsuchenden und Einwanderinnen, die zumeist aus dem globalen Süden nach Europa kommen. Der Streit um Migrationsfragen findet aber auch an Küchentischen statt, bei Familienfeiern oder im Beisel.
Mitte der 2010er Jahre regierte in Deutschland noch die christdemokratische CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Österreich hatte damals einen Außenminister und später Kanzler Sebastian Kurz. Und beide sind mit völlig unterschiedlichen Haltungen zur sogenannten Flüchtlingskrise bekannt geworden.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Es wird also wichtig sein, den entschlossenen Weg im Kampf gegen illegale Migration in Österreich, aber auch in Europa weiterzugehen.
Trotzdem stehen Deutschland und Österreich heute vor ganz ähnlichen Herausforderungen bei der Migration, oder? Ich bin Lucia Halsterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. In dieser Interviewfolge von Inside Austria haben wir mal wieder einen Gast bei uns im Studio, mit dem wir über diese und viele andere Fragen sprechen wollen. Und zwar Hasnain Kasim, vielen Dank fürs Kommen.
Danke, dass ich eingeladen wurde.
Sie sind Sohn indisch-pakistanischer Eltern, in Deutschland aufgewachsen, im alten Land, und haben lange als Spiegelkorrespondent in der Türkei und in Pakistan gearbeitet. 2016 hat es sie dann nach Österreich gezogen, nach Wien, und dort leben sie mittlerweile als freier Autor, haben mehrere Bücher veröffentlicht zu Themen wie eben Einwanderung, Leitkultur, Integration und Streitkultur. Jetzt hätte uns mal als allererstes gefragt, wo fühlen Sie sich im Moment am meisten zu Hause?
Eindeutig in Wien. Ich bin hier seit 9 Jahren und mag diese Stadt sehr. Ich habe sie von Anfang an sehr gemocht, ohne sie am Anfang zu kennen. Ich bin ja nach Wien gekommen, weil ich die Türkei verlassen musste und musste mir dann schnell einen neuen Ort suchen. Und meine Frau und ich haben uns Wien gewünscht, weil wir uns sehnten nach der deutschen Sprache. Ich wollte aber gerne trotzdem weiter im Ausland leben. Und da ist Wien ein schöner Kompromiss. Man spricht hier Deutsch, wenn auch ein anderes als in Deutschland, und ist aber trotzdem im Ausland. Und wir kamen hierher und lernten diese Stadt kennen und haben uns in diese Stadt verliebt. Und jetzt bin ich sehr gerne hier, fühle mich hier zu Hause. Ich fühle mich auch in Norddeutschland zu Hause, wo ich herkomme, was meine Heimat ist, wenn man dieses Wort nutzen möchte. Und ich muss aber dazu sagen, ich bin eigentlich, und das ist jetzt keine Aussage gegen Wien, aber ich bin sehr leicht zufriedenzustellen. Ich fühle mich eigentlich überall zu Hause. Ich habe mich in Istanbul sehr wohl gefühlt, trotz der Streitereien mit der Regierung. Ich habe mich in Islamabad wohl gefühlt. Also wenn ich irgendwo hinziehe und mich da einrichte, Freunde finde, ein Netzwerk habe, dann fühle ich mich da eigentlich wohl.
Und was gefällt Ihnen besonders gut in Wien?
Also Wien, da trifft alles das, was Klischee ist, in Wahrheit zu. Ja, also die tollen Kaffeehäuser. Ich lebe das Klischee vom Kaffeehausautor. Ich sitze im Kaffeehaus und schreibe dort sehr gerne. Ich mag all das, was man über Wien sagt, was die Lebensqualität angeht. Ja, also dass es eine wahnsinnig gute Infrastruktur in jeder Hinsicht gibt. Die öffentlichen Verkehrsmittel, die Schulen, die Kindergärten, Schwimmbäder, Parks. Also das ist wirklich toll, das muss man sagen. Und dann liebe ich den Wiener Humor, diesen Wiener Schmäh. Das finde ich fantastisch. Das entspricht ganz meiner Natur. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, denen das eher fremd ist und die das auch vielleicht nicht mögen. Dieser schwarze Humor, das leicht Böse, was dahinter steckt. Aber ich finde auch gerade in Kombination mit dieser Wiener Sprache, dass man auf so wahnsinnig charmante Art und Weise bösartig sein kann, das liebe ich. Das finde ich fantastisch und das gefällt mir sehr gut.
Ja, wir haben ja auch mal eine eigene Folge zum Thema zum Humor in Wien gemacht. Können wir dann nochmal in den Shownotes verlinken. Wir wollten mit Ihnen ja vor allem auch über die Folgen der sogenannten Flüchtlingskrise sprechen. Wir hatten es ja schon kurz angesprochen in der Anmoderation. 2015, 2016 ist Angela Merkel und überhaupt Deutschland mit der sogenannten Willkommenskultur bekannt geworden, hat diesen Begriff Willkommenskultur geprägt. Sebastian Kurz dagegen galt so als Hardliner in Asylfragen. Würden Sie denn sagen, wenn man jetzt heute in Österreich lebt, merkt man diesen Unterschied?
Also ich würde schon sagen, beide Länder sind natürlich mit dem Thema befasst, was Migration angeht. Österreich hat prozentual gesehen noch sogar mehr Ausländer, fremde Menschen mit Migrationshintergrund im Land als Deutschland. Hat also mit diesem Thema zu tun. Aber ich glaube, dass beide Länder sehr unterschiedlich tatsächlich betroffen sind von der Flüchtlingsthematik von 2015, 16. Also wenn man sich anschaut, in Deutschland der größte Anteil an Ausländern, an Menschen mit nicht deutschem Pass, das sind Türken nach wie vor, Menschen mit türkischem Pass. Aber dann kommen auch schon Ukrainer und Ukrainerinnen, seit 2022 rapide angestiegen durch den Krieg. Und dann kommen Syrer. Ja, in Deutschland. In Österreich ist es so, dass der höchste Anteil an Ausländern nach wie vor Deutsche sind, also auch jemand wie ich. Wir sind mit Abstand die meisten Ausländer. Dann kommt auf dem zweiten Platz Rumänen, dann Türken und dann kommen verschiedene, also Serben, glaube ich, Kroaten, Ungarn, also verschiedene osteuropäische Staaten. Auf Platz 7 kommt, glaube ich, erst Syrien, Ukrainer, Afghanen zum Beispiel, Iraker, die sind nicht mal unter den Top 10. Das heißt, man merkt als Ergebnis der Flüchtlingsthematik von 2015 und auch von 2022, Krieg in der Ukraine, Russlands gegen die Ukraine, merkt man da gar nicht so viel. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass man nicht mit dem Thema zu tun hat, aber es ist eben in einem anderen Ausmaß.
Mhm. Sie haben es aber schon angesprochen, trotzdem hat Österreich ja sehr viele Menschen aufgenommen, obwohl da immer sehr scharfe Rhetorik da war von einer Kurz-ÖVP, natürlich auch von der FPÖ. Waren diese politischen Ansagen denn dann eigentlich nur heiße Luft?
Naja, ich glaube, mit heißer Luft redet man das klein oder beschreibt das Problem nicht ausreichend. Also mit dem Problem meine ich diese rechtspopulistische bis rechtsextreme Rhetorik. Ich glaube, es zeigt eine gewisse Haltung von Leuten. Man will das so nicht. Man will nicht, dass hier so viele Menschen auf einmal ankommen. Grundsätzlich ist es eine politische Haltung, die im demokratischen Spektrum legitim ist. Ich würde mir wünschen, man würde sie vernünftig artikulieren und würde es konstruktiv sagen und sagen, was kann man denn leisten? Denn Tatsache ist, Österreich leistet ja sehr viel. Sie haben es ja auch gesagt, Österreich hat sehr viele Menschen aufgenommen. Dieses Wir schaffen das, was in Deutschland von Merkel geprägt wurde, das gilt natürlich auch für Österreich. Wir haben hier vieles geschafft. Also es sind viele Menschen, die hier angekommen sind, die hier leben, die sich wohlfühlen, die Teil der Gesellschaft geworden sind. Aber diese heiße Luft, beziehungsweise diese scharfe Rhetorik, das hat natürlich auch was zu tun mit Spielen, mit Ängsten. Es hat was zu tun mit Wahlkampf. Das hat Sebastian Kurz und die ÖVP, also die ÖVP unter Sebastian Kurz, hat das auch so betrieben. Und man hat dann ja immer gesagt und sagt ja heute auch immer noch, man solle Rechtspopulisten nicht nacheifern, weil die Leute würden sowieso nie den Schmiedel wählen, sondern lieber den Schmied, also das Original. Da hat Sebastian Kurz gezeigt, dass das nicht immer stimmt. Er war sehr erfolgreich damit. Er ist Kanzler geworden und hat es geschafft, sozusagen mit seiner charmanten Art, seinem Schwiegersohn-Image, das er ja hatte, gleichzeitig zu verbinden, dieses sehr rechtspopulistische, und hat damit der FPÖ doch sehr viel Wasser abgegraben. Also das hat funktioniert, leider, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man es sieht, also demokratisch legitim ist es zu sagen, wir wollen das begrenzen, wir wollen so viele nicht. Und man darf auch nicht vergessen, die meisten Menschen, die ab 2015 nach Europa kamen, die haben Österreich ja von vornherein eher als Durchgangsland verwendet. Also ich habe damals noch als Reporter für den Spiegel Leute begleitet, die kamen aus Syrien und die haben gesagt, wir haben Verwandtschaft in Deutschland, es sind schon ein paar Leute da und wir wollen nach Deutschland. Und da ist in Österreich das einfach nur eine Zwischenstation gewesen. Und ich fand das spannend, wie auch österreichische Grenzpolizisten das gehandhabt haben. Ich bin dann im Zug gefahren, die haben Auge zugedrückt, als die das Land betraten, ins Land kamen und haben dann aber schön durchgewunken, fahrt mal weiter nach Deutschland, und haben da auch weggeschaut. So, und dann ist es eine Sache der Deutschen. Also insofern hat Österreich da schon auch sehr dafür gesorgt, dass das einfach durchgeschleust wurde.
Und trotzdem, Sie haben es ja auch schon angesprochen, hat Österreich, wenn man auf die Pro-Kopf-Zahl schaut, doch sehr viele Asylbewerber aufgenommen. Und es ist ja auch so, dass die FPÖ jetzt wieder sehr stark, sogar stärkste Kraft. Also meinen Sie, das hängt auch zusammen, dass vielleicht die Regierung unter der ÖVP Dinge versprochen hat, eine Rhetorik angelegt hat, die sie aber dann gar nicht einhalten konnte, weil sie ja doch sehr viele Menschen aufgenommen hat, was vielleicht womöglich Teile der Menschen, die jetzt zur FPÖ gehen, nicht wollten?
Es hat sicherlich damit zu tun, dass Zuwanderung, egal ob wir jetzt von den Geflüchteten sprechen, ab 2015 oder über Zuwanderer aus anderen Ländern anderer Art, dass das natürlich immer auch mit Herausforderungen verbunden ist. Und dass wir natürlich auch hier, wie in Deutschland, wie in vielen Ländern, immer diesen Streit haben um die Verteilung des Kuchens. Das geht um Arbeitsplätze, es geht um Wohnraum, Wohnungen und so weiter. Das haben wir hier auch und das spürt man. Man muss ja sagen, in Österreich leben die allermeisten Menschen, die aus dem Ausland kommen, in Wien. Es ist also sehr, sehr ungleich verteilt. Das ist in Deutschland auch. Also wenn wir jetzt schauen, zum Beispiel in Deutschland die Ost-West-Verteilung, das ist sehr unterschiedlich, dann natürlich Stadt-Land. Aber hier in Österreich ist es krass auf Wien konzentriert. Und wenn man sich dann ein Bundesland anschaut wie Burgenland, da leben sehr wenige Menschen aus dem Ausland.
Und generell.
Und generell, ja, das stimmt auch, ja. Und genau, das stimmt, das ist eigentlich sehr entvölkert. Ich habe übrigens, als ich neu nach Österreich kam, alle Bundesländer besucht und auch die Landeshauptstädte. Und ich war ja doch sehr fasziniert von Eisenstadt, der Landeshauptstadt des Burgenlandes. Also so klein, das ist eher so eine deutsche Kleinstadt. Dass das eine Landeshauptstadt ist, fand ich faszinierend. Aber wahnsinnig schön, es ist eine Reise wert. Ja, also insofern diese Thematik, wie ist es mit Wohnraum, wie ist es mit Arbeitsplätzen, wie ist es mit überhaupt ja auch Sozialgelder, ja, die der Staat zahlt, inwieweit muss man die finanzieren? Das sind Themen, mit denen kann man natürlich punkten, wenn man rechtspopulistische Stimmung macht. Und auf der anderen Seite sind es aber Themen, die Themen sind. Also ich finde auch nicht, dass man nicht drüber reden soll. Natürlich haben wir hier steigende Mieten. Wien ist im Vergleich zu vergleichbaren Metropolen wie Berlin, Hamburg, München deutlich günstiger, was Mieten angeht. Hat auch viel mit dem sozialen Wohnungsbau zu tun, der hier traditionell seit über 100 Jahren in Wien verankert ist. Aber nichtsdestotrotz steigen hier auch die Mieten und wird Wohnraum knapp. Und da gibt es natürlich dann ja Neid und Missgunst, wie überall. Und wenn man da in diese Stimmung hinein dann bestimmte Parolen bringt und Wahlkampf macht, dann ist das erfolgreich. Und erstaunlicherweise ja so erfolgreich, wie man in Wien und wie man in Österreich sieht, dass sogar die FPÖ jetzt auf Platz 1 steht in Umfragen, überhaupt auch stärkste Kraft ist. Und das muss man sich mal vorstellen nach diesem Ibiza-Skandal, den die FPÖ hatte. Also Sie erinnern sich ja, da gab es den Strache damals noch in der FPÖ und Johann Gudenus und auch ein FPÖ-Politiker, die beide da heimlich gefilmt wurden in einer Finca in Ibiza und da irgendwie...
Großes Thema bei uns im Podcast auch schon, ja.
Genau, großes Thema, genau. Und man hat damals geglaubt, das war's für die FPÖ. Die hat sich erledigt, hat sich da geoutet als korruptes Konstrukt, als eine Partei, die bereit ist, Österreich zu verscherbeln, wenn man selbst nur an die Macht kommt und Geld bekommt. Und man sieht ein paar Jahre später alles vergessen und die FPÖ ist stärker denn je. Und ich habe mit vielen Menschen hier in Österreich gesprochen, gefragt, warum eigentlich. Und ich glaube, also sehr viele haben gesagt, naja, ist schon blöd, war nicht gut. Strache selbst hat damals ja gesagt, absoffene Geschichte. So sehen das eben viele und sagen, viel schlimmer finden wir, dass da Leute heimlich gefilmt haben. Das gehört sich nicht. Also das finden die eher den Skandal als den Inhalt des Gesprächs. Und dann ist eben auch einiges in Vergessenheit geraten. Und dann sagt man einfach, naja, aber Hauptsache, sie sagen jetzt das Richtige und sind gegen die Ausländer, die Fremden und so weiter. Und ja, das erklärt das so ein bisschen. Es ist aber ein Phänomen.
Ja, heute bekommt die FPÖ eben trotz Ibiza und allem, was danach auch ans Licht kam, doch wieder fast ein Drittel der Stimmen. Wenn dann eben die FPÖ diese oft rassistischen, ausländerfeindlichen Parolen bringt, dann sind die ja oft als quasi die Lösung des Problems, wird es vorgeschoben, wenn wir haben zu viele MigrantInnen im Land und die Lösung wäre, die aus dem Land zu bekommen oder nicht mehr reinzulassen. Aber welche großen Probleme stecken da denn dahinter? Also was ist da scheinbar so, was beschäftigt da ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher so sehr? Was macht sie so unzufrieden, dass sie dann diese Partei wählen?
Naja, Migration, Zuwanderung bedeutet immer Veränderung. Und wenn Menschen kommen, dann kommen ja nicht nur die Menschen und sind dann plötzlich wie wir, sondern die bringen ja ein ganz großes Gepäck mit. Das kann sein Religion, das sind kulturelle Dinge, das ist die Art, wie sie sich kleiden, wie sie reden, Sprache sowieso ja ein großes Thema, ihr Essen und so weiter. Und das hat viele Vorteile, weil es sozusagen frischen Wind bringt. Es hat aber auch Nachteile, weil es Menschen, die hier sind, mit manchen Dingen völlig überfordert und weil auch manche Dinge tatsächlich kulturell, religiös konträr zu dem stehen, was wir hier machen. Stichwort Freiheitsdenken. Ja, wie denken wir über Freiheit? Was denken wir über das Rollenbild der Frau? Ja, also was haben wir uns hier alles erkämpft? Gleichberechtigung und so weiter, sind immer noch nicht am Ziel. Aber da kommen Menschen mit einem ganz anderen Bild, mit einem ganz anderen Rollenverständnis, wo die Frau am besten zu Hause bleiben soll und so weiter. Ich sage nicht, dass alle so sind, aber das Bild gibt es nun mal und das wird auch mitgebracht. Und darüber muss man reden. Das ist zum Beispiel ein Punkt, diese Überforderung. Dann sieht man an Schulen, ich selbst habe ein Kind, das geht aufs Gymnasium, das ist nahezu, ich würde sagen, mit einem ganz, ganz minimalen Migrantenanteil. Also ja, Deutsche dann, wenn, so wie in meinem Fall. Und gut, jetzt habe ich auch pakistanisch-indische Wurzeln, aber ich bin ja mehr oder weniger deutsch sozialisiert. Und so, das gibt es schon, aber es ist, der Migrantenanteil ist klein. Dann gibt es diese neuen Mittelschulen, was sozusagen alles, wo alle die hingehen, die nicht zum Gymnasium gehen. Da haben wir Schulen, insbesondere in Wien, mit zum Teil fast 100% nicht deutschsprachigen Kindern. Das ist nicht die Schuld der Kinder, das ist auch nicht die Schuld der Eltern, das ist auch nicht die Schuld der Schulen. Das ist eigentlich eine Schuld, wenn man von Schuld sprechen will, der Politik, die Migration so gestaltet und auch die Verteilung der Menschen, wo sie wohnen, so gestaltet, dass das so zustande kommt. Das ist ein Problem, das ist eine Herausforderung, weil diese Kinder mit ganz anderen Chancen und Möglichkeiten ins Leben gehen, als die, die auf dem Gymnasium sind, die Deutsch können. Das heißt, Sprache ist unglaublich wichtig. Und deswegen muss man darüber reden, sachlich, nicht sozusagen Sündenböcke suchen. Im Übrigen, Sebastian Kurz zum Beispiel hat damals seinerzeit vorgeschlagen, in seiner Regierungszeit, dass man diese Sprachförderklassen macht. Ja, und dass man also sagt, die Kinder sollen, die kein Deutsch können, in gesonderte Klassen. Das ist eine Idee, die hat viele Vorteile. Ich finde das richtig, dass man darüber nachdenkt, denn ich glaube, man muss auf ein bestimmtes sprachliches Niveau kommen, um dann mitmachen zu können im normalen Schulalltag. Es hat aber auch den Nachteil natürlich, dass man von vornherein separiert ist. Ja? Den Nachteil muss man eben auch sehen. Darüber kann man ja sachlich sprechen. Und dann muss man Vor- und Nachteile abwägen und sagen, was ist klüger, was ist besser und was ist schlechter, wie machen wir es. Aber ich erinnere mich, als die Regierung Kurz das vorgeschlagen hat, die sind niedergebrüllt worden und dann hieß es, das ist rechtsextrem, es ist rechtsradikal. Das fand ich in dem Fall nicht. Also es gibt sicherlich rechtspopulistische Spielereien, wo man sagt, das ist nicht gut so. Aber das fand ich jetzt mal einen klugen Gedanken. Man muss drüber nachdenken, ist es wirklich gut oder nicht. Und all solche Dinge, das sind natürlich Herausforderungen, das spüren die Menschen. Und jetzt reden wir aber nur über die Nachteile. Das ist wieder auch ein Problem, dass man, wenn man über Migration redet, immer nur über die Nachteile redet. Das Tolle ist natürlich, gehen Sie mal in Wien einkaufen. Gehen Sie irgendwo zum Arzt. Gehen Sie irgendwo zu einer Bank, zu einer Dienstleistung, die Sie haben wollen. Da sind wahnsinnig viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Sie hören das teilweise in der Sprache, so einen leichten Akzent und so. Das heißt, viele Menschen tragen dazu bei, dass diese Stadt, dass dieses Land auch funktioniert. Und das ist eben auch das Tolle.
Und es hat ja gleichzeitig auch was damit zu tun, wie eben unterschiedliche Migrationsbiografien unterschiedlich bewertet werden. Also Zweitsprache Portugiesisch oder Französisch wird als Kompetenz gesehen. Und da käme wahrscheinlich niemand auf die Idee, jemanden sofort abzuurteilen oder in die Deutschförderklasse zu stecken, wenn jetzt das Deutsch vielleicht nicht perfekt ist, während halt eben Arabisch oder andere Muttersprachen aus dem globalen Süden eher als fast schon ein Makel gesehen werden, ja, oder?
Klar, das hat viel mit dem Bild zu tun und ich weiß das ja auch selber, wenn, bekommen das ja mit, Sie erwähnten Portugiesisch, Französisch, also wenn Sie mal sagen, ich bin muttersprachlich Französisch, dann heißt es mal, ah toll, wie schön, dass du Französisch sprichst. Wenn jemand Arabisch spricht oder Türkisch, dann wird das eher belächelt, dann schaut man drauf herab und sieht das nicht als Vorteil. Ja? Tatsache ist, also ich bin mit Urdu groß geworden und Tatsache ist, dass jede zweite Sprache ein Gewinn ist. Das ist schon mal ein Vorteil. Wichtig ist aber, dass man tatsächlich auch Deutsch als Sprache lernt. Das gilt für Österreich und für Deutschland, dass man einfach eine gemeinsame Basis hat, auf der man sich unterhalten kann. Auch da gab es in Deutschland jetzt von einem Lehrerverband die Forderung, dass Deutsch auf dem Schulhof die Standardsprache sein muss.
Das haben wir in Niederösterreich ja auch als Pflichtverordnung.
Genau. Und auch da gibt es Kritik, wo ich sage, die teile ich nicht. Da wird dann sofort gesagt, das ist irgendwie eine rechtsextreme Forderung. Nein, ich halte das für absolut wichtig. Die Frage ist, wie formuliere ich das? Ja, hau ich jetzt mit der Faust auf den Tisch und sage, wir müssen hier Deutsch sprechen? Man kann es ja vernünftig erklären, warum das wichtig ist. Aber Tatsache ist, es ist wichtig. Ich habe selbst erlebt, wie das ist, wenn man Sprache kann, das öffnet einem so viele Türen. Und man wird dann auch nicht mehr komisch behandelt, da reicht schon Akzent. Und ich weiß, dass es schwierig ist, wenn irgendwie ein weißer Deutscher oder ein weißer Österreicherin das sagt, dann klingt das immer so, jetzt will die uns das vorschreiben. Deswegen tue ich das. Wenn ich an Schulen gehe, ich lese sehr viele an Schulen, dann sage ich den Leuten, ich komme da super ins Gespräch mit denen, die wollen dann auch mal wissen, wie hast du es gemacht oder wie haben sie das gemacht. Und die sitzen einem immer, die sind sehr respektvoll. Und dann sage ich denen, ihr müsst auch darauf achten, nicht nur, dass ihr die Sprache lernt, sondern ihr müsst auch statt ich, mich, dich, ich, mich, dich sagen. Das ist ganz wichtig, wie ihr sprecht. Arbeitet dran, feilt dran. Und ich kann das sagen und mir nehmen die das dann auch ab und sehen das nicht irgendwie als rassistische, herabwertende Äußerung, sondern sehen das als Rat. Ich glaube nämlich, dass das stimmt. Wenn man vernünftig reden kann, wenn man gut Deutsch kann, dann bringt das wahnsinnig viel.
Das passt vielleicht zur nächsten Frage. Welche Verantwortung sehen Sie denn bei den Menschen aus den Einwanderungsgesellschaften selbst oder aus den migrantischen Communities dabei, sozusagen sich zu integrieren, zum Beispiel eben die deutsche Sprache richtig zu lernen, sich vielleicht auch zu Problemen zu positionieren? Würden Sie sagen, da muss eigentlich mehr passieren?
Ja, ich mache mich damit nicht beliebt, gerade in manchen Communities, die sagen, also auch gerade dieses, dass man sich lieber desintegrieren soll und so weiter. Ich halte das für falsch. Also die Frage ist immer, wie fordert man das ein? Aber es gibt ja diesen uralten Spruch, eigentlich eine Binsenweisheit, Integration ist keine Einbahnstraße. Fakt ist aber aus meiner Sicht, das stimmt. Es gibt natürlich immer zwei. Es gibt einen, der die Tür öffnet und es gibt den anderen, der an die Tür anklopft. Also es muss eine Bereitschaft geben, dass man diese Tür aufmacht und Leute reinlässt. Da würde ich sagen, prinzipiell ist das in Deutschland und in Österreich gegeben. Aber eben mit viel Skepsis und auch teilweise Vorurteilen verbunden. Auf der anderen Seite muss derjenige, der eintritt, auch eben sehen, dass er bestimmte Dinge tut, damit man sieht, er will dazugehören. Ja, das Sprachelernen ist für mich das Wichtigste. Und all diese Sachen, das kommt natürlich, man muss sich an unsere Gesetze halten und so. Ja, na klar, also das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sehe, in Deutschland diese Diskussion um doppelte Staatsbürgerschaft, wer irgendwie dreimal gegen das Gesetz verstößt, muss raus. Naja, meine Güte, also wer irgendwie ohne Fahrschein fährt, das ist jetzt was anderes. Und selbst Ladendiebstahl, muss ich sagen, ist jetzt nicht das Gleiche wie irgendwie große mafiöse Kriminalität oder irgendwelche andere Verbrechen. Also da muss man schon auch gewichten. Aber na klar, Gesetze halten und so, das ist alles irgendwie klar. Ich glaube schon, es gibt sowas wie, es sollte ein Bestreben geben, dazugehören zu wollen. Ja, dass man mitmacht und nicht so in seinen Communities lebt. Und ich finde das ehrlich gesagt, das sehe ich auch in Wien, schon schwierig. Das ist auch eine Frage der Zahl, wie viele es gibt. Also wenn es jetzt riesige Communities gibt an, sagen wir, syrischer oder türkischer oder pakistanischer Herkunft.
Oder Deutscher.
Irgendwann auch nicht mehr. Oder Deutscher, ja, genau. Ja, bei den Deutschen ist es was anderes, weil die Sprache ist gleich so, da man merkt es ja gar nicht sofort. Es gibt viele Österreicher, denen hört man gar nicht an, dass sie Österreicher sind, sondern die reden wie Deutsche. Das liegt daran, dass eben hier sehr viel deutsches Fernsehen geschaut wird und übers Internet und so weiter, Netflix und so weiter. Deutsch ist halt deutsches Deutsch. Aber wenn man dann irgendwann so große Communities hat, dann integriert man sich sozusagen in diese Community hinein, aber nicht in die Gesamtgesellschaft. Und das finde ich, das sind so amerikanische Verhältnisse. Ich habe viel Verwandtschaft in den USA, da arbeiten zwar alle miteinander, aber privat sind alle unter sich. Also Pakistaner unter sich und vielleicht noch mit Indern, weil das die gleiche Sprache ist, Hindi, Urdu, also man versteht sich da und so weiter. Also das ist dann so sehr, Parallelgesellschaft ist ein Wort, das mag ich auch nicht, weil das so im politischen Betrieb missbraucht wurde. Aber ja, es ist schon sowas, ja, dass alle Communities für sich sind. Insofern würde ich mir wünschen, dass man mehr Wir hat. Und das finde ich, wenn ich das noch abschließend zu dieser Frage sagen darf, das finde ich in Österreich besser gelungen als in Deutschland. Weil ich sehe zum Beispiel hier auch in vielen staatlichen Institutionen, in den Behörden, bei der Polizei, beim Bundesheer, wahnsinnig viele Menschen, die entweder von der Hautfarbe her irgendwie eine Migrationsgeschichte haben oder vom Namen her, da hört man oder sieht man, dass die irgendwie einen osteuropäischen Background haben. Und wenn man dann mit denen ins Gespräch kommt, stellt sich heraus, es stimmt. Ja, die sind dann irgendwie, sind die Eltern migriert. Das funktioniert, finde ich, stärker, ist zumindest sichtbarer als in Deutschland.
Und was meinen Sie, woran das liegt? Also warum funktioniert das besser in Österreich?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man das mehr einfordert, auch politisch einfordert. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass man dann, wenn man es einfordert, auch den Leuten tatsächlich die Tür öffnet und ihnen die Möglichkeit bietet und sie machen lässt und sie dann auch akzeptiert als Österreicher. Also dann sind das auch nicht mehr irgendwie die Fremden oder die Ausländer. Dieses Phänomen, dass man, wenn man was gut macht, dann Österreicher oder Deutscher ist, aber in dem Moment, wo man was falsch macht oder schlecht macht, dann doch der Ausländer. Ich finde, das ist hier, das gibt es natürlich hier auch, aber es spielt in Österreich oder es kommt in Österreich seltener vor. Ja, das klassische Beispiel des Fußballspielers, ja. Der Nationalspieler mit türkischen Wurzeln, der, wenn er Tore schießt, Deutscher ist, aber wenn er irgendwie daneben schießt, ist er Türke. Dieses Phänomen gibt es, wie gesagt, in Österreich auch, aber es ist eben nicht ganz so stark wie in Deutschland.
Was man ja aber auch in Österreich sieht, ist, dass wenn Integration gefordert wird, ja aber eigentlich ganz oft auch Assimilation gemeint ist. Also dass Menschen am besten all ihre Werte und Traditionen ablegen sollten. Und das irritiert mich oft, weil auf der anderen Seite dann meistens genau diese Parteien österreichische Traditionen und Kultur wahnsinnig hochhalten.
Ja, ja. Das stimmt schon. Die Frage ist halt, wo ziehen wir die Grenze zwischen Assimilation und Integration? Also ich plädiere selber immer dafür, auch viele Dinge einfach zu behalten. Also man sollte seine Herkunft, seine Wurzeln, seine alte Kultur oder die Zweitkultur oder die andere Kultur, die man von den Eltern mitbekommen hat, die sollte man nicht leugnen und die muss man auch nicht ablegen. Gerade was Küche angeht, auch was Sprache angeht. Ich finde Zweisprachigkeit oder Dreisprachigkeit toll und die sollte man auch pflegen. Und sollte das auch zu Hause ruhig sprechen. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass man dann eben das andere auch kann. Aber ja, es gibt natürlich bestimmte Dinge, die clashen. Und das muss man dann eben auch ansprechen. Und da kann man natürlich drüber streiten, wie weit kann man da gehen oder was ist in Ordnung. Das ist gerade bei Religion so ein Punkt und gerade beim Islam. Ich selber habe islamische Wurzeln, aber meine Eltern sind konvertiert. Ich bin protestantisch erzogen worden in Norddeutschland. Bin jetzt konfessionslos, also seitdem ich 18 bin, habe ich mich dann entschieden, eben keiner Konfession anzugehören. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, im Zuge des Konflikts, den wir im Moment haben, Israel-Palästinenser, dann erlebe ich das, zumindest habe ich das nach dem 7. Oktober 23 erlebt, jetzt schon lange nicht mehr, dass wenn ich zu Fuß in den 16. Bezirk von Wien gehe, nach Otterkring, wo eben auch sehr viele Muslime leben, also es leben überall in Wien auch Muslime, was in den allermeisten Fällen kein Thema ist und problemlos ist. Aber da war das dann so, dass Muslime auf dem Gehweg, auf dem Bürgersteig, ihre Gebetsteppiche ausrollten am Freitagmittag und sogenannte Friedensgebete veranstalteten. Und das war aber alles andere als friedlich. Das war irgendwie so eine Art Machtdemonstration nach dem Motto, wir sind da und wir gehen hier auch nicht weg und wir belegen auch eure Wege und ihr müsst um uns herumgehen. Und da kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, Leute, was soll das? Also das ist ja nicht in Ordnung, das so zu machen. Also es gibt, das ist jetzt nur ein Beispiel und ich verstehe auch, dass da die Stimmung sehr aufgebracht war und ist bei dieser Thematik. Aber es gibt natürlich immer wieder bestimmte Dinge, wo man clasht, wo man sich fragt, geht das so, ist das so in Ordnung oder nicht? Und darüber muss man reden, aber ich finde, das kann man auch konstruktiv tun.
Fehlt generell, wenn es ums Thema Integration, Migration geht, oft so ein Bereich, in dem, ich sag mal, objektiv diskutiert werden kann, in dem, oder ist es einfach ein Feld, wo immer gleich extrem viel Emotion und extrem verhärtete Fronten da sind?
Ja, also es ist natürlich schwierig, da ganz objektiv drüber zu reden, weil da ja immer es sofort auch an die Persönlichkeit geht. Du stellst etwas in Frage, wenn du etwas kritisierst, Religion sowieso, aber auch bei anderen Dingen, sozusagen das Fremde kritisieren, in Frage stellen, hinterfragen, dann stellst du sofort auch irgendwie die Person in Frage. Zumindest wird das so empfunden. Man kann aber darüber reden, wenn man versucht, auch eben immer im Hinterkopf zu behalten, naja, der andere hat halt auch ein Recht auf das, wie er lebt und wie er oder wie sie das gemacht hat. Und das einfach hinterfragt und ja, auch das ist ein sehr abgenutzter Begriff Empathie, aber es hat natürlich was mit Mitgefühl zu tun. Und auch was fehlt, ist, glaube ich, dass Menschen ganz oft die Fähigkeit nicht haben oder es vergessen, auch sich mal in die Rolle des anderen hineinzuversetzen. Was bedeutet es eigentlich, wenn man aus einem muslimischen Land kommt? Was bedeutet es, wenn man aus einem Land kommt, das von Krieg betroffen ist? Oder das einfach nur ein Land ist, das arm ist und das auch keine Perspektiven bietet? Also dann sieht man nicht nur den, der hierher kommt, Wirtschaftsflüchtling, der will uns hier das Geld wegnehmen, der will hier Sozialleistungen abgreifen oder der will uns auch den Arbeitsplatz wegnehmen, was auch immer, sondern der sieht dann den Menschen, der dort keine Chancen hat, obwohl er gebildet ist, obwohl er klug ist, obwohl er Fähigkeiten hat. Und dieser Mensch möchte jetzt einfach auch sein Glück suchen, so wie jeder Mensch nach seinem Glück sucht. Und klar, also so sehe ich das zumindest, man kann jetzt nicht die Tür öffnen und sagen, jeder, der hierher will und bei uns das Glück suchen will, soll kommen. Also ich bin kein Fan von diesem No Borders. Das ist eine Utopie, die ich irgendwie faszinierend finde, aber ich glaube in der Realität nicht umsetzbar. Einfach, weil ich viele Jahre in Pakistan gelebt habe. Pakistan hat 240 Millionen Einwohner mit einer zum Teil sehr anti-westlichen Haltung, vor allen Dingen anti-amerikanischen Haltung. Aber wenn Sie die Menschen fragen würden, wer von euch möchte nach Amerika ziehen? Wer von euch möchte ein Visum haben für die USA? Das Land wäre entvölkert. Die wären alle weg. Also insofern, da ist auch eine gewisse Widersprüchlichkeit da. Ich glaube, wenn wir einfach versuchen, mehr einander zu verstehen, könnte man auch sachlicher und vernünftiger miteinander reden.
Etwas, was ich auch ganz interessant finde, das hatten wir in unserer letzten Podcast-Folge, ist, dass rechtspopulistische Parteien wie die FPÖ, aber auch die AfD in Deutschland, dass die jetzt vermehrt auch versuchen, teilweise in muslimischen oder migrantischen Communities um Stimmen zu werben. Meinen Sie, das kann funktionieren? Also in Zahlen weiß man da noch nicht so viel drüber, ob diese Strategie aufgeht, aber glauben Sie, das wäre was, was sich für die auszahlen könnte?
Ich glaube, das kann funktionieren und es wird funktionieren. Einfach, weil man nicht vergessen darf, dass viele migrantische Menschen, ich will nicht Communities sagen, weil das ist dann immer wieder so in Gruppen, ja, aber ich glaube, viele Menschen aus islamischen Ländern, aber auch aus Serbien, Bosnien und so weiter, hier in Österreich sind die ja sehr stark, sehr viel vertreten, dass sehr viele Menschen aus diesen Gruppen auch konservativ sind, sogar sehr konservativ sind. Das sind sehr konservative Gesellschaften. Und wenn es FPÖ und der AfD gelingt, das Rechtsextreme abzulegen und das Rechtspopulistische, auch das Islamfeindliche und sich als Konservative, als sehr Konservative, auch als rechte Partei darzustellen, dann kann das gelingen. Ich meine, das gelingt ja auch in vielen anderen Kreisen, wo man vorher nicht gedacht hätte, dass die solche Parteien wählen. Wenn ich mir das in Deutschland anschaue, viele Leute, die früher sozialdemokratisch gewählt haben, wählen jetzt AfD. Und man muss ja, wenn man, das kann ich jetzt für Deutschland vor allen Dingen eher sagen als für Österreich, in Deutschland ist ja unter der Merkel-CDU tatsächlich rechts der CDU eine Lücke entstanden. Das muss man schon so sagen. Ich meine das völlig wertfrei, ich will das gar nicht kritisieren. Ich fand das vieles von dem, was Frau Merkel gemacht hat, gut. Ja, aber wenn man sich das anschaut, Ausstieg aus der Atomenergie, Aussetzung der Wehrpflicht, das Migrationsthema ab 2015 und Flüchtlingsthema ab 2015, Ehe für alle, was nicht von der CDU kam, aber wo die CDU massiv mitgestimmt hat. Das sind alles Dinge, also vieles davon finde ich gut. Aber man muss schon sagen, die CDU ist da in die Mitte gerückt oder nach links gerückt. Rechts der CDU, also die alten Alfred Dreggers und Heinrich Lummers, also alles, was es da an sehr konservativen, rechtspopulistischen, muss man sagen, schon an der Grenze zum Rechtsextrem, was es da alles gab, das ist ja nicht nachgewachsen. Das heißt, da ist innerhalb des demokratischen Spektrums eine Lücke entstanden und da ist die AfD voll reingesprungen. Kann man sagen, ist in Ordnung, ist legitim. Und dieser alte Spruch von Franz Josef Strauß, der gesagt hat, rechts der CDU darf es im demokratischen Spektrum keinen Platz geben, der stimmte einfach nicht mehr und da war ein Platz. Das Problem mit der AfD ist, die ist halt eben weit über der Grenze des demokratisch Akzeptablen hinaus. Deswegen wird sie auch vom Verfassungsschutz beobachtet und eingestuft als in Teilen als rechtsextremistisch. Also insofern, ja, aber wenn ihr das gelingt, dieses abzulegen, dann gewinnt sie natürlich neue Wähler. Und mich erstaunt, dass so viele Menschen hier in Österreich und in Deutschland erstaunt sind. Also dass zum Beispiel migrantische Menschen sagen, ah, diese ganzen Flüchtlinge, die kommen jetzt hierher und nehmen uns die Sachen weg. Naja, also sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte haben ja selber die Erfahrung gemacht, dass es sie sehr viel Anstrengung gekostet hat, hierher zu kommen. Die mussten lange arbeiten, mussten dafür kämpfen und so weiter. Und jetzt sehen die natürlich auch, ehrlich gesagt, sehr vereinfacht und auch unfair zum Teil, aber die sehen jetzt, da kommen jetzt die Leute und die bekommen sozusagen alles, also mehr als sie und sind dann plötzlich gegen die. Das ist ja nicht so, dass Migranten alle so eine homogene Masse sind, sondern da gibt es auch Unterschiede.
Würden Sie sagen, da waren Parteien vielleicht so gerade auf dem eher linken Spektrum und auch vielleicht gesellschaftliche Gruppen anfangs zu naiv, dass sie gedacht haben oder dass sie nicht gesehen haben, dass viele von den Migranten, die kommen, eben eher konservativ, vielleicht auch sehr konservativ sind. Zum Beispiel dieses liberale Frauenbild, was dann linke Parteien haben, eben nicht haben und im Zweifel dann doch eher rechtspopulistische Parteien wählen.
Nee, ich glaube, naiv ist vielleicht, das weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall glaube ich schon, dass man kein wirkliches Bild davon hatte und auch immer noch hat zum Teil. Ich glaube, dass viele Leute glauben, die kommen hierher und dann werden die wie wir. Also das, was man vorher eigentlich von rechten Leuten immer gedacht hat, dass die das einfordern, ja, assimilieren statt integrieren, glaube ich, dass auch im linken Spektrum viele Leute, ja, vielleicht ist naiv doch das richtige Wort, dass die so naiv sind und glauben, die kommen hierher und dann werden die alle wie wir und dann werden die schon akzeptieren, dass die Frauen hier rumlaufen, wie sie halt hier rumlaufen, die werden das Kopftuch schon ablegen. Und Kopftuch ist ja auch noch egal, das ist, akzeptieren wir auch noch. Aber teilweise laufen sie dann voll verschleiert rum. Davon gibt es nicht sehr viele, aber doch auch ein paar. Überhaupt dieses Frauenbild, das werden die ablegen. Und das ist aber bei manchen so der Fall, das stimmt. und bei anderen eben nicht. Das sind so gesellschaftliche Probleme, die, glaube ich, so in der Größe nicht gesehen wurden. Und was man auch nicht gesehen hat, und das habe ich eben als Reporter erlebt, es sind ja Leute aus Afghanistan auch jetzt hierher gekommen. Und ich verstehe, dass wir zum Beispiel gerade auf Deutschland, dass da öffentlich dieser Druck auf die Regierungen, also auf die alte wie auch auf die neue, ausgeübt wird, zu sagen, dass man Leuten, also Afghanen, die früher Deutschland geholfen haben, der Bundeswehr, dass man die jetzt hierher holt, weil die verfolgt werden von den Taliban. Das finde ich richtig, dass man diesen Druck ausübt. Aber man darf nicht vergessen, es kommen auch eine Menge Leute, die den Taliban sehr nahe stehen. Und die auch jetzt, wo sie die Wahl haben zwischen, bleibe ich in Afghanistan, wo meine Leute die Taliban regieren, oder komme ich lieber nach Europa, sich für die Option Europa entscheiden. Und da kommt natürlich auch ein Gedankengut und eine Geisteshaltung, die sehr problematisch ist.
Gerade wenn es um Extremismus geht, auch in der islamistischen Szene, was oft als unter Anführungszeichen politischer Islam geframed wird, da grenzen sich ja viele migrantische Personen davon ab, dass sie sagen, wir wollen uns nicht immer distanzieren müssen, wenn was passiert, weil das betrifft uns ja nicht alle. Also ja, wir sind keine homogene Gruppe.
Klar.
Auf der anderen Seite braucht es natürlich Aufklärungsarbeit auch in den Communities. Wie sehen Sie das denn? Wo sollte man hier ansetzen und wie viel distanzieren muss, darf, sollte man Communities da abverlangen?
Klar. Ich kann verstehen, dass das nervt. Ja, ich verstehe das deswegen, weil es auch, ja, ich immer wieder höre, obwohl ich gar kein Muslim bin. Aber so ist es halt nun mal. Ich meine, ich weiß, dass viele Leute in Sachsen, in Deutschland genervt davon sind, dass sie immer sozusagen als rechtsextrem hingestellt werden. Ja, und alle müssen sich distanzieren. Auf der anderen Seite sage ich, Entschuldigung, 40%, in manchen Orten 50% derjenigen, die wählen, wählen nun mal die AfD. Da möchte ich schon gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich höre das aus der türkischen Community von Türken, die sagen, permanent muss ich mich von Erdogan distanzieren. Wo ich auch sage, ja, ich verstehe, dass es nervt, aber die Hälfte in der Türkei und, Entschuldigung, in Deutschland, in 60, in Österreich über 70% wählen Erdogan. Dann möchte ich schon so ein bisschen mal wissen, wo steht jemand. Und so ist es eben auch bei den Muslimen. Ich weiß, dass es nervt. Man kann das aber ja umgehen, indem man von vornherein relativ klar macht, dass man das nicht will. Also, dass man auch mit denen nichts zu tun hat. Man merkt ja, wes Geisteshaltung jemand ist. Aber wenn ich jetzt jemanden erlebe, dessen Frau ich nie sehe, ich weiß, der ist verheiratet und die Frau und die 4 Kinder oder 5 Kinder sehe ich nie, weil die immer zu Hause sind. Die Töchter dürfen beim Schwimmunterricht nicht mitmachen und dürfen dies nicht und dürfen das nicht. Es hat manchmal finanzielle Gründe, das ist dann ein Problem. Aber es hat auch manchmal was mit Geisteshaltung zu tun. Ich finde schon, da muss man den Leuten auch was abverlangen und sagen, Entschuldigung, hier bei uns macht jedes Mädchen Schwimmunterricht mit. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion und auch nicht irgendwie, oh, wir müssen jetzt einen interkulturellen Gesprächskreis gründen und darüber diskutieren, ob das geht, sondern nein, das Kind kommt zum Schwimmunterricht. Keine Widerrede. Punkt. Da erwarte ich auch eine gewisse Härte oder eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit auch von Lehrern. Aber es ist schwierig, weil da entstehen dann Konflikte und ein gewisser Streit und es ist immer nicht ganz problemfrei alles.
Wir wollten dann mit Ihnen auch nochmal über eines Ihrer jüngsten Projekte sprechen. Sie haben vorher das Thema Empathie aufgebracht, das in diesen Debatten oft fehlt und auch Dialog, der da nötig ist. Und Sie haben den sehr direkt und sehr aktiv gesucht, wortwörtlich, nämlich auf Fahrradtouren, die Sie durch Deutschland gemacht haben. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz die Idee hinter diesem Projekt schildern.
Die Idee war, dass ich als Auslandskorrespondent für den Spiegel ja viele Länder kennengelernt habe. Ich bin hingereist am Anfang und habe diese Länder erkundet. Und man macht das ja als Auslandskorrespondent so, dass man alles liest zu dem Land, dass man überall herumreist, in alle Provinzen oder Bundesländer oder wie auch immer das Land strukturiert ist. Man spricht mit politischen Kräften, die regieren, die in der Opposition sind, aus der Künstlerszene, also wirklich mit allen. Man saugt es förmlich auf. Bei Deutschland war es so, dass ich mir sagen musste, es ist mein eigenes Land. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber ich kenne das Land nicht so intensiv. Also ich kenne den Norden, ich bin in Norddeutschland groß geworden, war bei der Marine, insofern kenne ich die Küste ganz gut, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und dann habe ich später das Schwäbische, den Südwesten, kennengelernt, weil ich dort bei der Heilbronner Stimme volontiert habe und da meine journalistische Laufbahn begonnen habe. Aber so den Rest kannte ich nicht so. Ich meine, ich bin viel, viel durch Deutschland gereist mit meinen Büchern als Lesereisender, mit Lesungen. Aber man kommt da am Nachmittag an, hat am Abend die Lesung und am nächsten Morgen fährt man wieder weg. Das heißt, man lernt nicht so viel über die Gegend und über die Orte und man kommt auch nicht so wahnsinnig viel und tief ins Gespräch. Und dann dachte ich mir, ich mache das jetzt so, wie ich das mit den anderen Ländern gemacht habe. Ich reise einfach durch Deutschland und spreche mit möglichst vielen Menschen. Und weil ich das gerne mit dem Fahrradfahren verbinden wollte, ich fahre nämlich gerne Fahrrad, Langstrecke, habe ich mir überlegt, ich mache das die Flüsse entlang und bin dann also Elbe, Ruhr, Rhein, Neckar, Donau und Oder-Neiße entlang gefahren, über ein Jahr verteilt und habe eben mit ganz vielen Menschen gesprochen und über Deutschland, über das, was uns trennt und vereint, was Heimat ist, warum Leute AfD wählen, und bin einfach so ins Gespräch gekommen mit ganz vielen Menschen, und das war spannend.
Jetzt leben Sie in Österreich und haben dann diese Deutschlandtouren gemacht und da viele Gespräche geführt. Haben Sie das Gefühl, dass die ÖsterreicherInnen und die Deutschen im Grunde dieselben Dinge bewegen, oder gibt es da dann doch große Unterschiede?
Also die Ängste und Sorgen sind schon ähnlich. Ja, es geht halt in beiden Ländern von einem wirtschaftlich gesehen sehr hohen Niveau aus darum, dass es Verlustängste gibt. Und ich würde sagen, in beiden Ländern ist ja die Mittelschicht recht groß. Also im weltweiten Vergleich sind wir natürlich alle sagenhaft reich. Aber man kann sich ja nicht mit Bangladesch oder Pakistan oder Afghanistan vergleichen, sondern man muss sich halt hier mit dem auch hiesigen Preisniveau auseinandersetzen. Und dann geht es, glaube ich, den Leuten gut, ein bisschen wohlhabend, aber eben nicht sagenhaft reich. Aber es gibt natürlich diese Verlustängste. Und das spüren die Menschen bei jeder Kleinigkeit. Ja, bei der Inflation, irgendwas wird teurer, die Mieten werden teurer. Es gibt überhaupt ein kleineres Angebot an Wohnungen. Es ist schwierig, zum Arzt zu gehen. Man muss Monate warten auf einen Facharzttermin. Das sind so diese Ängste, es wird schlechter. Und manchmal ärgert es mich, wenn ich dann so höre, gerade junge Menschen, wir haben es nicht mehr so gut wie unsere Eltern. Wo ich dann denke, na super, dass ihr nicht mehr zwei Autos habt und zweimal im Jahr Fernurlaub machen könnt auf Mallorca oder Bali oder Thailand, das tut mir ja nun ganz furchtbar leid. Aber auf der anderen Seite, ich verstehe schon, was dahinter steckt. Es geht eben um dieses Gefühl, es wird alles irgendwie den Bach runtergehen. Gut, der Mensch neigt, glaube ich, auch immer dann sofort das Schlimmste anzunehmen. Bei Corona dachten wir auch, es wird nie wieder aufhören, diese Pandemie. Es ist jetzt für immer vorbei, dass wir mit Menschen irgendwie uns treffen können. Das ist, glaube ich, menschlich und der menschlichen Psyche geschuldet. Und das sind so Sorgen, die beide Gesellschaften umtreiben und auch in anderen wohlhabenden Gesellschaften. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist jetzt auch wieder so klischeehaft, aber in vielen Klischees und Vorurteilen steckt ja ein Kern an Wahrheit. Es ist in Österreich schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, leichter. Also dieses...
Also wir nehmen die Dinge ein bisschen leichter.
Genau. Ich glaube schon, also das ist sehr pauschal, das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber so eine gewisse Leichtigkeit ist hier schon mehr da, als ich sie in Deutschland spüre. Ich mag das. Ich habe ja pakistanische Wurzeln und bin in Norddeutschland groß geworden, und ich finde, Österreich ist die perfekte Mischung aus südländischer Leichtigkeit. Und ich will nicht sagen, dass es eine Mischung aus Pakistan und Deutschland ist, das nicht, aber es gibt schon so eine gewisse Leichtigkeit und dieses Leben auch leichter zu nehmen und nicht alles so gleich schwer zu nehmen und schwer zu sehen. Deswegen auch vorhin, Sie fragten ja nach diesen rechtspopulistischen Tönen und ob das alles nur heiße Luft wäre und so weiter. Ich werde ganz oft gefragt von Menschen, warum lebst du eigentlich in Österreich? Du mit deiner dunklen Hautfarbe, deinem muslimisch klingenden Namen, als Deutscher dann auch noch.
Das ist vielleicht auch sogar das Schwierigste, oder?
Genau. Also es ist wirklich die Kombination aus allem. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier trotzdem wohl, trotz dieser oft rechtspopulistischen Töne aus der Politik, habe ich selber zum Beispiel jetzt nie Anfeindungen erlebt. Also man bekommt natürlich schon manchmal so eine gewisse Skepsis entgegengebracht. Und gerade auch, als ich noch für den Spiegel hier Korrespondent war, war da schon so manchmal dieses Fragezeichen in den Gesichtern, wieso der? Was ist das für einer? Ja, der kommt hierher, sieht überhaupt nicht deutsch aus und spricht aber wie ein Norddeutscher und so. Und ich habe das gern gemocht. Ich mag das, wenn ich Leute irritieren kann. Aber das war dann auch alles und irgendwie funktionierte das dann. Ich habe hier in Österreich, und das meine ich auch wirklich so, nicht nur Wien, sondern ganz Österreich, es gibt hier keine No-Go-Area für mich. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, da kannst du nicht hingehen. Man erlebt schräge Sachen. Also wenn man nach Kärnten fährt, dann hat das gar nichts mit meiner Hautfarbe zu tun, sondern einfach mit einer merkwürdigen Art mancher Leute. Wenn man dort manche Menschen, nicht alle, aber manche Menschen auf Jörg Haider anspricht, dann haben die Tränen in den Augen. Und dann frage ich mich, was passiert hier, ja, was geht hier ab? Aber das ist halt so, für die ist das so der Übervater und die Heiligenfigur. Wenn man da hinfährt an diese Stelle, wo er verunglückt ist, da sind bis heute Kerzen, Teddybären, Blumen. Der wird halt immer noch verehrt. Das ist schräg und verwundert einen, aber das war es dann auch schon. Also es ist jetzt keine Feindseligkeit mir gegenüber. Und das gilt eben auch in Wien. Es gibt hier keinen Stadtteil, wo ich sage, da würde ich jetzt nicht hingehen. Das ist in Deutschland anders. Also mittlerweile auch nicht mehr. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich älter geworden bin und mir viele Dinge auch egaler geworden sind. Aber es gab in den 90er Jahren und Anfang der 2000er, also in den 90ern war ich noch sehr jung, aber 2000ern, als ich als junger Reporter in Ostdeutschland war, da gab es schon Gegenden, wo ich echt aufpassen musste. Das ist heute vielleicht auch noch so, aber bei meiner Radtour zum Beispiel ist mir das nirgendwo begegnet.
Dass die FPÖ so stark ist in Österreich und ja wirklich nochmal deutlich stärker als die AfD, das würden Sie sagen, merken Sie im Alltag eigentlich nicht?
Im Alltag merke ich das nicht. Also ich merke jetzt nicht, dass ich irgendwie feindselig angeguckt werde oder angespuckt werde oder irgendwie gemieden oder geschnitten werde, all das nicht. Und es ist tatsächlich so, und das ist ja bitter, weil diese Partei ja dann trotzdem Macht hat und Dinge sagt und auch politisch macht, wo ich sage, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Aber solange das im demokratischen Spektrum ist, ist es ja noch in Ordnung. Ich merke das im Alltag nicht. Und dann kommt nämlich dieses typische, naja, du bist ja ganz in Ordnung. Man merkt einfach, in dem Moment, wo Leute einen kennenlernen und da kommt wieder Sprache zum Tragen, deswegen sage ich immer, lernt die Sprache. Wenn die mit einem reden können und einen verstehen können, dann hasst man den auch nicht mehr oder findet den auch nicht verabscheuungswürdig. Also man muss eigentlich viel mehr miteinander reden und viel mehr miteinander auch zu tun haben. Den Kollegen oder die Kollegin findet man nicht so blöd wie jemanden, so eine diffuse, fremde, ausländische Masse, von der man glaubt, dass die feindselig ist und einem was wegnimmt. Nee, das spüre ich also hier in Österreich so nicht.
Und das hilft vielleicht ja auch, dass Sie eben diese Neugier haben und das Gespräch mit Menschen tatsächlich suchen, ne?
Das hat sicherlich damit zu tun. Aber ich glaube, bei der FPÖ hat das auch damit zu tun, dass die FPÖ, anders als die AfD, ja eine ganz alte Partei ist, die ja auch schon etabliert ist, nicht immer rechtspopulistisch war. Also die kommt ja aus dem sehr wirtschaftsliberalen Bereich. Auf der anderen Seite muss man sagen, nach dem Weltkrieg war das auch ein Sammelbecken für Altnazis. Aber das waren andere Parteien auch. Aber politisch hat die nicht immer so dieses sehr rechtspopulistische und rechtsextreme vertreten. Das kam vor allen Dingen dann massiv durch Jörg Haider, der das da vorangetrieben hat. Und damit war sie dann erfolgreich. Dann glaubte man ja, wie gesagt, bis 2019, also nach Ibiza, dass das vorbei ist. Aber siehe da, sie sind erfolgreicher denn je.
Würden Sie denn sagen, dass die Menschen die FPÖ vielleicht aus anderen Gründen wählen als die AfD-Wähler? Also sehen Sie da Unterschiede?
Na, ich glaube schon, dass es ein ähnlicher Menschenschlag ist, dass es Leute sind, die frustriert sind, dass es Leute sind, enttäuscht sind von den etablierten Parteien, wobei das bei der FPÖ wirklich ein bisschen Hohn ist, weil die FPÖ ist nun etabliert wie kaum eine andere Partei. Die ist eben auch seit den Mitte der 50er Jahren existent und war schon ein paar Mal an der Regierung. Aber es hat sicherlich mit Frust zu tun, mit Protestwahl vielleicht ein bisschen. Es ist wie bei der AfD. Es sind eben die Abgehängten, die glauben, also die eben wenig Geld haben, die vielleicht wenig Bildung haben. Aber es sind auch die sehr Wohlhabenden, die Verlustängste haben, die glauben, dass die FPÖ wirtschaftlich ihnen was bringt. Also das ist wirklich das ganze Potpourri. Ich glaube, es gibt auch eine Menge, das unterschätzt man, darüber haben wir ja vorhin gesprochen, Migrantinnen und Migranten, die wählen. Und sagen, naja, die halten uns die fern, die jetzt hierher kommen und uns das wegnehmen wollen, was wir uns hart erarbeiten mussten. Also insofern, die Wählerschaft ist da schon ähnlich.
Und dann vielleicht noch als Abschlussfrage, könnten Sie sich denn vorstellen, auch mit dem Rat nochmal Österreich neu kennenzulernen? Und wenn, was wäre denn da vielleicht so ein Mysterium oder was an der österreichischen Gesellschaft, das Sie gern noch tiefer verstehen würden?
Also ich habe Österreich tatsächlich schon mit dem Fahrrad erkundet, weil ich ja alle Länder, in die ich gekommen bin, als Korrespondent erkundet habe, indem ich herumgereist bin. Ich muss hier ein Geständnis machen, das mache ich das erste Mal öffentlich. Ich habe, als ich nach Österreich kam, keine Ahnung von diesem Land gehabt. Ja, also ich war ja in der Türkei und ich musste mir schnell was Neues suchen. Ich wusste nicht mal, dass dieses Land 9 Bundesländer hat. Ich dachte irgendwie, das Land ist ja so klein, ist ja selbst so groß wie ein Bundesland. Das hat 9 Bundesländer, das habe ich dann gelernt, hat 9 Landeshauptstädte. Ich habe dann alle 9 Landeshauptstädte besucht, inklusive das schöne Eisenstadt. Und war begeistert. Ja? Also ich meine, Innsbruck, wahnsinnig schön. Salzburg, unfassbar schön. St. Pölten, naja gut. Und insofern, man hat dann halt also verschiedene, Linz, auch sehr schön. Ja? Klagenfurt, also da finde ich Kärnten auch insgesamt das als Bundesland auch schön. Mit den tollen Seen und so weiter. Also ich war sehr begeistert und habe das kennengelernt und habe es dann auch, weil ich privat natürlich auch gerne Fahrrad fahre, habe das auch mit dem Fahrrad erkundet. Bin Mur, Drau, Donau sowieso entlang gefahren. Das könnte man natürlich auch nochmal machen, um das Land zu erkunden und so zu ergründen, wie ich das systematisch jetzt in Deutschland gemacht habe. Aber ich plane jetzt nicht, ein Buch darüber zu schreiben. Was ich wirklich gerne lernen würde, ist noch mehr zu verstehen, wie die Leute hier ticken. Denn dieses Phänomen, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, dass einerseits eine rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei so massiv erfolgreich ist, auf Platz 1, und dass auf der anderen Seite dieses Land trotzdem sich für jemanden wie mich wahnsinnig lebenswert anfühlt, das ist ja ein Widerspruch. Und ich kann Ihnen auch 9 Jahre nach meinem Herzug, also nach 9 Jahren Leben in Österreich, nicht sagen, wie man diesen Widerspruch auflösen kann. Ich kann es nicht sagen, so ganz.
Ja, also wenn Sie eine Antwort finden, wenn Sie eine Tour machen, dann sagen Sie gerne Bescheid, dann laden wir Sie nochmal ein. Es gäbe noch viel zu besprechen, aber wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht überstrapazieren. Ganz, ganz vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke auch.
Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, weil Sie auch gerade angesprochen haben, wie wunderschön Innsbruck ist. Dort sind wir beim Journalismusfest am 16. Mai zu hören.
Ganz genau. Und diskutieren mit Melanie Amann und Gerold Riedmann über die AfD und die FPÖ. Es geht also quasi thematisch gleich weiter. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn viele Hörerinnen und Hörer kommen. Den Link mit allen Infos stellen wir natürlich in die Shownotes.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen der Podcast so gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns folgen, weiterempfehlen und uns gerne auch gute Bewertungen dalassen.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Benjamin Braden und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.